Am heutigen Freitag treten die Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften offiziell in Kraft. Doch die deutsche Bundesregierung hat offenbar weitergehende Pläne. Denn Union und SPD planen gegenwärtig ein Gesetz, das Kritiker als Angriff auf die Informationsfreiheit bezeichnen. So sollen bei sogenannten Pandemien alle Meinungen und Informationen, die von der Regierungslinie abweichen, als Desinformation gelten. Welche Konsequenzen eine derartige Regelung hätte, möchte ich jetzt mit Christina Baum besprechen. Sie ist Bundestagsabgeordnete der AfD und Mitglied im Gesundheitsausschuss des Parlaments. Frau Baum, ich grüße Sie und komme gleich mit der ersten Frage auf Sie zu. Was genau steht denn im Gesetzentwurf?
Also das ist erstmal ein Gesetzesentwurf. Da geht es tatsächlich darum, dass die schon beschlossenen Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften in deutsches Recht umgesetzt werden. Und dieser Gesetzesentwurf ist notwendig, um eben überhaupt diese Maßnahmen dann bei uns auch durchführen zu können. Es ist vorgeschrieben, dass wir, wenn wir eben diesen internationalen Gesundheitsvorschriften folgen wollen, dann ist das ein völkerrechtlicher Vertrag sozusagen, in dem wir dann gebunden sind, wenn jetzt dieses Gesetz beschlossen wird. Ja. Und dieses Gesetz besteht aus zwei Artikeln. In dem ersten sind eben diese Veränderungen beschrieben, die man durchführen will. Und dann gehört eben das auch dazu, dass man Des- oder Fehlinformationen einschränken oder vielleicht sogar bekämpfen möchte. Ja. Also mit anderen Worten, das greift ganz tief wieder in unsere Meinungsfreiheit ein, denn wir haben ja während Corona erlebt, dass die Kritiker genauso schon behandelt wurden, dass man sie als Schwurbler oder Verschwörungstheoretiker dargestellt hat und sie diskreditiert und ausgeschlossen hat. Ja. Und wenn das wirklich so beschlossen wird, dann haben die noch mehr Möglichkeiten, da auch einzuschreiten, eben auch die Bundesrepublik. Und das würde bedeuten, dass praktisch gar keine kritischen Meinungen mehr öffentlich werden. Das wäre eine Katastrophe, denn wie wir jetzt alle festgestellt haben, während dieser Corona-Zeit, dass die Kritiker meistens recht hatten. Fast in allen Punkten hatten sie recht.
Lassen Sie uns, Frau Baum, bevor wir zur politischen Bewertung kommen, zunächst über den Inhalt sprechen. Wer definiert denn künftig laut dem Gesetz, was genau als Desinformation gilt?
Genau das ist es. Eigentlich wird dann die WHO wird zum Wahrheitsministerium, denn die haben dann die einzig wahre Wahrheit für sich gepachtet, ja. Und alles andere, was davon abweicht, ist dann eben Desinformation. Genau, das ist eigentlich der erste springende Punkt und völlig, ja, es erinnert mich so ein bisschen an George Orwell, ja. Also diese Voraussagungen wurden ja schon in diesem Buch gemacht, dass sowas kommen könnte. Also es ist schrecklich, aber es ist ja eigentlich nicht neu. Wir haben das ja alle schon erlebt. Nur jetzt wird es eben praktisch per Gesetz nochmal definiert oder eben auch nicht definiert, aber festgelegt, was man vorhat mit den Deutschen.
Ja, und welche Strafen drohen Menschen, die künftig abweichende Meinungen äußern?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Also so weit bin ich jetzt nicht informiert. Dieser Gesetzesentwurf liegt bisher nur in Englisch vor. Ja, der wird aber demnächst in der deutschen Fassung kommen. Ja.
Frau Baum, Sie hatten erwähnt, dass die internationalen Gesundheitsvorschriften ein völkerrechtlich bindender Vertrag sind. Weshalb muss der Bundestag dieses Gesetz dann überhaupt beschließen? Würden die Regelungen der IGV nicht automatisch gelten?
Nein, also das ist tatsächlich so. Bei völkerrechtlichen Verträgen von diesem Umfang und von dieser Weite sozusagen, von der Schwere auch der Entscheidungen, ist das verpflichtend, dass der Bundestag zustimmt. Und deswegen wird das gemacht. Aber ich finde, was ich noch viel erschreckender finde, ist einmal natürlich der Artikel 1, aber der Artikel 2. Denn da wird eindeutig nochmal beschrieben, welche Grundrechte eingeschränkt werden können. Ja, und das ist für mich das ganz Schreckliche, denn diese Freiheit, die Freizügigkeit wird eingeschränkt, die Freiheit der Person wird eingeschränkt, die körperliche Unversehrtheit wird eingeschränkt und auch das Brief- und Postgeheimnis kann eingeschränkt werden. Es wird da extra nochmal aufgeführt und auch das ist notwendig, wenn man ein solches Gesetz erlässt, das zu diesen Veränderungen führen kann, dass das nochmal separat auch aufgeführt wird in dem Gesetzesentwurf. Das ist tatsächlich so vorgeschrieben. Ansonsten wäre es verfassungswidrig. Ja. Aber was heißt denn das jetzt? Körperliche Unversehrtheit kann aufgehoben werden. Das bedeutet doch in meinen Augen, dass man Zwangsmaßnahmen an uns, an den Bürgern ausführen kann. Das ist ja gruselig, der Gedanke. Ja. Aber soweit ist man ja noch nicht gegangen während Corona, Also für mich ist das jetzt der nächste weitere Schritt.
Auch in den Ausnahmeverordnungen der Corona-Zeit waren Grundrechte ausdrücklich eingeschränkt, aber immer nur zeitlich begrenzt. Wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Baum, bedeutet die künftige Regelung, zumindest während einer ausgerufenen Pandemie, sind die Grundrechte dauerhaft außer Kraft gesetzt?
Genau, und vor allen Dingen die Parlamentarier selber, die ziehen sich aus der Verantwortung heraus. Sie geben sich die Verantwortung jetzt an die WHO ab. Und eine internationale Organisation, also man muss ja schon bald sagen, eine Lobbyorganisation, wird ja aus privaten Geldern hauptsächlich finanziert, ja, die bestimmt dann sozusagen über die nationalen Parlamente hinweg. Das ist natürlich für die Parlamentarier schön einfach. Da wird die Verantwortung weggeschoben. Und was wird der Verantwortung weggeschoben? Das wird weggeschoben, dass man zur Rechenschaft gezogen werden kann. Ich glaube, das ist der Haupthintergrund. Denn ansonsten verstehe ich nicht, wie kann man als gewählter Parlamentarier freiwillig auf seine Souveränität verzichten, sozusagen, ja, auf seine Entscheidungsfreiheit. Das ist mir sonst unerklärlich. Ich verstehe das nicht. Aber so wird das gemacht. Sie können dann immer sagen, ja, wir können nichts dazu. Das ist eine, ja, Anweisung, Empfehlung, ja, von der WHO und wir müssen das jetzt umsetzen.
Normalerweise werden Gesetzentwürfe in Ausschüssen beraten und oft noch verändert. Kann der Bundestag in diesem Fall, also bei der Umsetzung einer WHO-Vorgabe, überhaupt noch Änderungen vornehmen?
Ich gehe davon aus, dass es genau so ist. Ich meine, wir als AfD hätten sowieso keinen Einfluss, denn man braucht ja auch die Mehrheit dazu, wenn man irgendwas ändern möchte. Aber es ist ja, dieses Gesetz ist ja genau dafür vorgesehen, dass man diese veränderten Vorschriften sozusagen in nationales Recht überführt. Oder verpflichtend macht, sagen wir mal so. Ja? Und daran wird sich bestimmt nichts ändern. Und man muss ja auch wissen, dass es sozusagen bei den sogenannten Diskussionen in den Ausschüssen, es gibt ja keine Diskussionen. Das stellt sich der Bürger draußen wahrscheinlich ganz anders vor. Es gibt eigentlich nur einen Schlagabtausch. Jede Fraktion stellt seine Position vor und dann wird abgestimmt und die Mehrheit bestimmt. Das ist eben, ja, gelebte Demokratie sozusagen.
Frau Baum, Sie sprachen von einer möglichen Verfassungswidrigkeit. Haben Sie die Hoffnung, das Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht noch stoppen zu können?
Das war ein Missverständnis. Also wenn dieses Gesetz nicht so beschlossen würde mit diesem Artikel 2, da wird extra nochmal auf das hingewiesen, was eben an Grundrechten eingeschränkt werden kann. Wenn das nicht drin stände, wäre es verfassungswidrig. Deswegen mussten sie es reinschreiben und deswegen hat es aber auch eine enorme Aufmerksamkeit erregt. Also wir bekommen täglich mehrere E-Mails von allen möglichen Leuten, die uns darauf aufmerksam machen, eben gerade auch auf die Einschränkungen der Grundrechte. Und meine Hoffnung ist ehrlich so ähnlich wie bei der Impfpflicht damals, ja, für diese Soldaten und auch für das medizinische Personal, dass sich der ein oder andere Abgeordnete vielleicht doch besinnt. Denn damals war das auch so. Wir haben eine Flut von Mails bekommen, die sich dagegen gewehrt haben. Das ist jetzt ähnlich. Die Leute draußen, die sich damit beschäftigen, die überhaupt eine Ahnung haben, was da läuft, die erkennen das Problem und die erkennen auch, was auf uns zukommt. Und ja, regen uns an, eben dagegen zu stimmen. Ich meine, das ist bei der AfD sowieso klar, dass wir dagegen stimmen werden. Aber vielleicht bewirkt es auch bei dem einen oder anderen Abgeordneten ein Umdenken. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sie sich auch beschäftigen mit den Gesetzen. Ich weiß nicht, das wissen Sie vielleicht auch, aber wir werden ja täglich mit so vielen Anträgen und Gesetzen und Gesetzesentwürfen und was weiß ich nicht alles überflutet, dass wir überhaupt nicht in der Lage sind, alles im Detail zu kennen. Also die Abgeordneten kennen meistens nur diese Sachen, die sie aus ihrem eigenen Ausschuss kennen und mit denen sie arbeiten müssen. Es ist einfach nicht zu bewältigen. Wir sind eben keine Computer.
Damit sich öffentlicher Druck entwickelt, muss dieser Gesetzentwurf zunächst einmal bekannt sein. Tatsächlich wird das Vorhaben bislang praktisch gar nicht öffentlich diskutiert. Ist der Beschluss der WHO quasi verheimlicht worden und wird jetzt im Stillen umgesetzt?
Also das ist ja schon im Juni vor einem Jahr ist das ja schon beschlossen worden. Und wir haben das auch damals schon gewusst, schon sehr rechtzeitig gewusst. Wir wussten, was da auf uns zukommt, ja. Aber es ist tatsächlich, wie Sie sagen, in der Öffentlichkeit einfach noch nicht richtig angekommen. Und die Vertragsstaaten hatten dann auch tatsächlich ein Jahr Zeit, Widerspruch einzulegen gegen diesen Gesetzesentwurf. Und das haben einige Länder getan. Da war Österreich zum Beispiel dabei, USA, Russland und Italien zum Beispiel, ja. Und ich habe in meiner ersten Haushaltsrede noch, das war noch vor der Sommerpause, die Frau Warken, unsere Gesundheitsministerin, ausdrücklich noch mal gebeten, sie soll Widerspruch einlegen gegen diese internationalen Gesundheitsvorschriften. Ich habe sie wirklich aufgefordert, dies zu tun, aber natürlich hat Deutschland es nicht gemacht. Und somit sind wir dann, wenn dieser Gesetzesentwurf durchgeht, tatsächlich da verbindend festgelegt.
Frau Baum, wann soll der Bundestag das Gesetz beschließen? Also wie schnell müsste sich der Protest dagegen formieren?
Also wir haben eine Anhörung dazu. Ich glaube, das ist am 13. Oktober. Und danach wird es dann wahrscheinlich die erste Lesung geben im Bundestag. Also der Druck muss aufgebaut werden, es eilt tatsächlich. Und mal schauen, was bei der Anhörung daraus kommt. Ich hoffe, dass ich da dabei sein werde für die AfD. Denn dieses Thema, auch gerade das WHO-Thema, ist für mich ja schon lange aktuell und hochinteressant. Und wir haben ja auch in unserem Haushaltsentwurf alles gestrichen, was da die WHO unterstützt. Wir sind gegen diese Organisation und sind wirklich für nationale Lösungen. Und von daher würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn der Druck noch erhöht würde. Also es ist toll, wenn Sie darüber berichten, damit die Leute überhaupt das mal erfahren, was da im Hintergrund läuft.
Das Gesetz soll nur für den Fall einer Pandemie gelten. Aber die Debatte über sogenannte Fake News und Desinformationen läuft ja schon länger. Sehen Sie in diesem Gesetz einen generellen Angriff auf die Meinungs- und Pressefreiheit?
Ist durchaus denkbar. Ich glaube ja auch, dass die ganze Durchsetzung der Corona-Maßnahmen schon so eine Blaupause für spätere Handlungen sein, also war und sein wird oder ist gewesen ist, sagen wir es mal so, in der Vergangenheit gewesen ist für ja weitere Sanktionen und Einschüchterung der Bevölkerung, auch wenn sie eben nicht dem folgen, was die Regierung vorgibt. Das ist leider so. Ja.
In mehreren Landtagen wurden Corona-Untersuchungsausschüsse eingerichtet, im Bundestag zumindest eine Enquete-Kommission. Könnte das Gesetz auch die Aufklärung der Corona-Politik behindern?
Also ich hoffe nicht, denn wir sind da wirklich gut vorbereitet in diese Enquete-Kommission reingegangen. Wir hat ja jetzt die konstituierende Sitzung stattgefunden. Wir haben ja sehr gute Fachleute dabei. Und Experten tatsächlich, den Professor Homburg, den Herrn Lausen und den Herrn Nils, Dr. Nils. Also von daher werden wir rückblickend die Corona-Situation aufarbeiten wollen auch. Aber auch da heißt es natürlich, wir können nur das tun, was man uns gestattet. Wenn wir Anträge stellen und die werden eben mit Mehrheit abgelehnt, dann war es das auch schon wieder. Ich kann nur darauf vertrauen, dass die Worte von der Frau Klöckner, die am Anfang ja gesagt hat, wir sollen gemeinsam aufarbeiten im Interesse der Bevölkerung, dass die Gehör gefunden haben. Die erste konstituierende Sitzung war dementsprechend natürlich schon hatte schon einen negativen Touch, denn unser Vorschlag zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde ja abgelehnt. Ja, das war also der erste Affront gegen uns und eigentlich ein sehr negatives Zeichen, ein ganz schlechter Start für die Enquete. Aber dennoch, wir lassen uns nicht beirren. Wir haben uns vorgenommen, so weit wie möglich aufzuklären. Dieser Einsetzungsbeschluss gibt es auch her im Übrigen. Und ja, wir bleiben da dran und wir werden sehen auch, das Problem ist eigentlich auch in diesem Fall wieder, kommt überhaupt das, was wir dort auch erarbeiten, in die Öffentlichkeit? Denn nach dieser konstituierenden Sitzung waren wirklich auch Medienvertreter reichlich da und haben dann auch Interviews, also die Vertreter konnten Interviews geben, ja. Und auch von uns haben 4 AfD-Leute haben ein kurzes Interview, ein kurzes Statement gegeben. Kein einziges ist natürlich öffentlich geworden. Das ist das Problem. Und damit wird immer wieder eigentlich nur die Meinung der Regierung bedient. Denn die wird ja wiederholt durch die anderen Abgeordneten. Und eins muss man auch sagen, das ist, glaube ich, jedem bewusst, die anderen sind kaum an einer umfassenden Aufklärung interessiert. Denn sie waren ja alle involviert. Sie haben das ja alles unterstützt und mitgetragen. Von daher sind wir wahrscheinlich auch die einzige Kraft, die da ernsthaft was aufklären möchte, was aufdecken möchte, was falsch gelaufen ist. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht vorgreifen. Ich bin immer noch also zurückhaltend optimistisch, dass wir was bewirken können. Aber schön wäre es natürlich, wenn wir da auch vielleicht so viele wie mögliche Medienvertreter der neuen Medien dort hätten, die dann auch wirklich unsere Sicht der Dinge berichten können.
Frau Baum, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch und die interessanten Informationen.
Sehr gerne.